Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Sommerpause hat im Juli zu einem leichten Anstieg der Arbeitslosenzahlen geführt. Bundesregierung und Bundesagentur für Arbeit sehen die Wirtschaft dennoch weiter auf Erholungskurs. Nach Angaben der Nürnberger Behörde waren im Juli insgesamt 3.192.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 39.000 mehr als im Vormonat, aber 271.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 7,6%.
Baggern für den Aufschwung. Die Wirtschaft springt wieder an, die Zahl der Jobangebote steigt. Grund für den Wirtschaftsminister, Optimismus zu verbreiten.
Wenn man Vollbeschäftigung mit 4% etwa definiert, halte ich es schon für realistisch in den nächsten Jahren. Denn wir haben hier zunehmend eine ältere Bevölkerung, wir haben weniger junge Menschen, sodass von daher Entlastungsfaktoren sind und die wirtschaftliche Erholung ist kräftig.
Die wirtschaftliche Erholung kräftig, diesem Optimismus will sich der Chef der Bundesagentur so nicht anschließen. Die Krise sei noch spürbar, der Bankensektor angeschlagen, die Konjunkturprogramme der Regierung liefen aus.
Ich glaube, diese psychologisch gute Stimmung zu machen, steht dem Wirtschaftsminister zu. Wir sind da eher sachlich und zurückhaltend.
Trotz aller Zurückhaltung, die Zahl der Vollzeitstellen ist erstmals seit dem Beginn der Krise gestiegen, die Zahl der Kurzarbeiter gesunken. Die Opposition gibt sich eher skeptisch, dauerhaftes Wachstum sei dies noch nicht.
Problematisch ist, es sind vor allem Teilzeitkräfte und es sind vor allem Leiharbeiter und befristete Arbeitsverträge. Und damit zeigt sich auch, dass das noch keine nachhaltige Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt ist.
Um den Aufschwung nicht zu gefährden, sollen staatliche Hilfen weiterlaufen. Vor allem für den Mittelstand, fordert der BDI. Denn die Regierung plant, den Deutschlandfonds 2010 auslaufen zu lassen. Befristete Bürgschaften könnten helfen.
Es geht um kleine Module, nicht um einen großen milliardenschweren Fonds, sondern um Hilfe zur Absicherung des Aufschwungs.
Viele Experten setzen darauf, dass eine weitere gute wirtschaftliche Entwicklung zu einer Entspannung auf dem Arbeitsmarkt führen könnte.
Die Kosten für häusliche Arbeitszimmer können künftig wieder leichter von der Steuer abgesetzt werden. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gab der Beschwerde eines Lehrers statt und kippte die bisherige Regelung. Damit kann ein Arbeitszimmer auch dann steuerlich geltend gemacht werden, wenn nur ein Teil der beruflichen Arbeit zu Hause erledigt wird.
Das häusliche Arbeitszimmer, ständiger Zankapfel bei der steuerlichen Absetzbarkeit. Vom Finanzamt wollte ein Lehrer seine Aufwendungen für das häusliche Arbeitszimmer anerkannt bekommen. In der Schule gäbe es kein Arbeitszimmer für ihn, schrieb er dem Finanzamt. Für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts benutze er daher sein Arbeitszimmer zu Hause. Das Finanzamt in Nordrhein-Westfalen aber lehnte eine steuerliche Absetzbarkeit ab. Zu Unrecht urteilte nun eine Mehrheit der Verfassungsrichter des Zweiten Senats. Die entscheidende Kernaussage des Gerichts:
Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass es mit dem allgemeinen Gleichheitssatz nicht zu vereinbaren ist, Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer dann steuerlich unberücksichtigt zu lassen, wenn dem Steuerpflichtigen kein Arbeitsplatz zur Verfügung steht für seine beruflichen Tätigkeiten, also quasi auf das Arbeitszimmer zu Hause zwingend angewiesen ist.
Der Zweite Senat betonte zudem, durch eine Vorlage einer Bescheinigung des Arbeitgebers sei doch leicht nachzuweisen, wenn dieser keinen Arbeitsplatz zur Verfügung stelle. Rückwirkend zum 1. Januar 2007 muss der Gesetzgeber nun eine Neuregelung erlassen. Zwei Anmerkungen zur Entscheidung. Sie betrifft nicht nur Lehrer, denen kein Arbeitszimmer in der Schule zugestanden wird, sondern auch Heimarbeitsplätze, also wenn Arbeitnehmer von zu Hause aus arbeiten. Und zum Zweiten, bei Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht werden Steuerbescheide auf vorläufig gestellt. Das heißt, Betroffene können möglicherweise rückwirkend bis 2007 Steuern zurückfordern.
Mehr zur Entscheidung der Verfassungsrichter finden Sie bei unseren Internetkollegen unter tagesschau.de. Die Bahn hat in den Tarifverhandlungen ein erstes Angebot vorgelegt. Es enthält noch keine Zahlen, kommt den Gewerkschaften aber in einem zentralen Punkt entgegen. Die Bahn ist bereit, zusammen mit ihren Konkurrenten in einen einheitlichen Branchentarif einzutreten. Über die Höhe dieses Tarifs soll in 3 Wochen verhandelt werden. Die anderen Gesellschaften zahlen meist deutlich weniger als die Bahn. In Deutschland gibt es immer mehr Alleinerziehende. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg der Anteil von Familien mit nur einem Elternteil zwischen 1996 und 2009 um 20%. Nach wie vor liegt die Aufgabe meist bei den Müttern. Vergangenes Jahr waren 9 von 10 alleinerziehenden Frauen.
Mit ihrer Tochter Clara auf den Spielplatz zu gehen, das muss Daniela Dräger als alleinerziehende und berufstätige Mutter gut planen.
Es muss alles passen und es darf nichts dazwischen kommen. Und wer Familie hat, weiß, dass ständig was dazwischen kommt. Das heißt also, die normalen kleinen Katastrophen müssen täglich gemanagt werden.
Wie die Drägers leben immer mehr Familien in Deutschland. 1996 lebte in 14% aller Familien Mutter oder Vater allein mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern. 2009 lag der Anteil bei 19%. Insgesamt stieg die Zahl der Alleinerziehenden damit von 1,3 Millionen auf 1,6 Millionen. Alleinerziehende leben nach wie vor häufiger in Ost- als in Westdeutschland, überwiegend in Städten und seltener auf dem Land. Und sie sind häufiger von Armut bedroht als Familien mit beiden Elternteilen. Knapp ein Drittel lebt von staatlicher Unterstützung.
75% der Alleinerziehenden sind nach eigenen Angaben nicht in der Lage, überraschende Ereignisse wie zum Beispiel die Reparatur der Waschmaschine zu bezahlen.
Der Alleinerziehendenverband bemängelt, dass bei der Arbeitsvermittlung im Jobcenter gerade Müttern mit kleinen Kindern nicht genug geholfen werde.
Es muss eine Sensibilisierung stattfinden für die spezielle Situation Alleinerziehender und es muss eine Vernetzung stattfinden zu Kinderbetreuungsmöglichkeiten.
Eine solche flexible Kinderbetreuung hat Daniela Dräger jetzt selbst in Berlin gegründet. Als Alleinerziehende weiß sie, gut im Job ist sie nur, wenn sie sicher sein kann, dass für Clara gesorgt ist.
5 Tage nach der tödlichen Massenpanik bei der Love Parade wächst der Druck auf den Duisburger Oberbürgermeister Sauerland. Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft forderte ihn indirekt zum Rücktritt auf. Auch aus der Unionsfraktion im Bundestag wurde ihm der Amtsverzicht nahegelegt. Sauerland rechtfertigte sich damit, er habe keine Genehmigung für die Love Parade unterschrieben. Vor dem Duisburger Rathaus fand heute eine Protestkundgebung statt.
Es ist die Wut auf die Stadt und auf den Veranstalter, die sie zum Duisburger Rathaus treibt. Etwa 250 Menschen demonstrierten heute für den sofortigen Rücktritt von Oberbürgermeister Sauerland, den sie für die Katastrophe mit 21 Toten verantwortlich machen.
Er sollte am besten heute noch gehen. Ich habe so eine gestaute Wut. Unsere Tochter war auch fast 2 Stunden verschollen. Ich hatte panische Angst.
Heute möchte ich, dass Sauerland, der Veranstalter und alle, die mitverantwortlich sind, sich heute stellen.
Seit vergangenen Montag ist der Duisburger Oberbürgermeister nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Er äußert sich nur in von ihm ausgesuchten Zeitungen. Dort wies er heute erneut jede Schuld von sich. Ich persönlich habe nichts unterschrieben, keine einzige Genehmigung. Die Abschlussgenehmigung hat einer unserer besten Kollegen abgezeichnet. Eine Haltung, die auch in der Landesregierung zunehmend Kopfschütteln auslöst. Denn als Verwaltungschef ist ein Oberbürgermeister in Nordrhein-Westfalen für das Handeln der Kommune verantwortlich. Ministerpräsidentin Kraft sagte, die Entscheidung über einen Rücktritt liege bei Sauerland selbst. Dabei gehe es nicht nur darum, ob er sich strafrechtlich schuldig gemacht habe.
Von der Schuld zu unterscheiden ist aber die Frage der politischen Verantwortung. Und die wird auch zu stellen sein.
Nach der Katastrophe von Duisburg hat die Landesregierung offenbar erste Konsequenzen für das nächste Großereignis gezogen. Die Trauerfeier am Samstag wird von der Staatskanzlei in Düsseldorf organisiert. Für die Sicherheit soll die Polizei aus Essen verantwortlich sein.
Der Wettermoderator Jörg Kachelmann ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Sein Anwalt hatte mit einer Haftbeschwerde beim Oberlandesgericht Karlsruhe Erfolg. Die Richter sahen anders als die Vorinstanzen keinen dringenden Tatverdacht. Es stehe Aussage gegen Aussage. Kachelmann ist angeklagt, seine Ex-Freundin mit einem Messer bedroht und vergewaltigt zu haben. Er selbst bestreitet die Vorwürfe. In den Aussagen der Ex-Freundin gab es nach Einschätzung der Richter Widersprüche. Wann der Prozess beginnt, ist noch offen. Nach den schweren Regenfällen und Überschwemmungen in China sind mehrere Regionen des Landes völlig verwüstet. Besonders die mittelchinesische Provinz Hubei ist von den Fluten betroffen. Tausende Einsatzkräfte versuchen am Zusammenfluss des Yangtze und des Hanjiang mit Sandsäcken die Stadt Wuhan zu schützen. In die nordöstliche Millionenstadt Jilin haben sich die Wassermassen eines Staubeckens ergossen.
Als wäre die Flut allein nicht schon schlimm genug. Die Schreckensmeldung heute: Tausende Giftfässer treiben im Fluss. Ihr Inhalt: hochgiftige Stoffe aus einer Chemiefabrik. Das Hochwasser hatte die Fabrik geflutet, die toxische Fracht mitgerissen und das in unmittelbarer Nähe der Millionenstadt Jilin. Die Behörden stellen das Trinkwasser ab, beteuern aber, das habe nichts mit den Giftfässern zu tun. Glauben mag das kaum einer. Wenige Kilometer weiter, dramatische Rettungsaktion in einem Bahnhof. Die plötzlich hereinbrechenden Wassermassen haben die Menschen eingeschlossen. Das Militär im Dauereinsatz. Strom- und Telefonleitungen zusammengebrochen, Straßen unpassierbar. Rund um Jilin müssen mehr als 180.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Und in Zentralchina alle Augen auf ihn gerichtet, der Drei-Schluchten-Staudamm. Einst gebaut mit dem Versprechen, er werde 10.000 Jahre lang Fluten verhindern. Jetzt sind die Befürworter kleinlauter geworden. Denn das Hochwasser dieses Jahr zeigt, der Damm kann nicht die Flut, sondern nur das Schlimmste daran verhindern. Bislang jedenfalls.
Dramatische Fluten im Nordosten des Landes, weiter angespannte Situation hier in Zentralchina. Schon jetzt ist das die schlimmste Flut seit 10 Jahren und sie ist noch nicht vorüber. Weitere Regenfälle sind angekündigt und die Pegel der Flüsse steigen weiter.
Der Weg für den umstrittenen Bau einer Brücke im Welterbe Oberes Mittelrheintal ist frei. Wie die rheinland-pfälzische Landesregierung mitteilte, stimmte die UNESCO dem Vorhaben heute zu. Lange Zeit war fraglich, ob sich die geplante Flussquerung unweit des berühmten Loreley-Felsens mit dem Welterbestatus verträgt. Dem Dresdner Elbtal war 2009 der Welterbestatus wegen eines Brückenbaus aberkannt worden.
Burgen, Rebhänge, Steilfelsen. Das obere Mittelrheintal verbindet Natur und Kultur auf einzigartige Weise. Seit 8 Jahren ist der Tourismusmagnet auch UNESCO-Weltkulturerbe. Doch dieser Status allein macht offenbar nicht glücklich. Bereits seit einigen Jahren will die rheinland-pfälzische Landesregierung genau hier eine Brücke bauen lassen. Denn auf einer Strecke von mehr als 80 Kilometern gibt es keine feste Rheinüberquerung. Schlecht für die Wirtschaft, heißt es. Denn selbst wer es noch so eilig hat, muss bislang auf die Fähre warten. Jetzt hat sich die Landesregierung bei der UNESCO durchgesetzt. Diese neue Brücke zerstöre das Landschaftsbild nicht, urteilt die UNESCO. Und die Kosten von über 40 Millionen Euro seien vertretbar.
Es ist natürlich ein uneingeschränktes Ja zur Planung und zum Bau der Brücke, aber gleichzeitig eben der durchaus verständliche Hinweis, nicht, dass ihr jetzt meint, ihr könnt alles tun. Ihr habt nach wie vor den Titel Weltkulturerbe und das bedeutet, wenn ihr andere Eingriffe startet im Mittelrheintal, braucht ihr ähnlich wie bei der Brücke unsere Zustimmung.
Auf die Zustimmung für die Brücke hätten Sie gerne verzichtet. Gegner wie die rheinland-pfälzischen Grünen befürchten, der 500 Jahre alte Fährenbetrieb wird überflüssig. Mit den Fähren, so die Gegner, könnte dann doch ein kleiner Teil der einzigartigen Kulturlandschaft aussterben, wenn auch frühestens in ein paar Jahren.
Deutschlands Fußballerinnen bleiben bei der U20-Weltmeisterschaft auf Erfolgskurs. Nach einem 5:1-Triumph gegen Südkorea stehen sie im Finale. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 30. Juli.
Das Azorenhoch schickt uns einen Ableger, der zumindest am Wochenende für mehr Sonne und steigende Temperaturen sorgt. Zum Wochenbeginn übernehmen dann wieder Tiefdruckgebiete die Wetterregie. Noch sind teilweise kräftige Schauer und Gewitter unterwegs, die im Laufe der Nacht abklingen und die Wolken bekommen immer mehr Lücken. Stellenweise bildet sich Nebel. Am Tag mal Sonne, mal dichte Wolken. Vor allem in der Mitte und im Süden entwickeln sich Schauer und einzelne Gewitter. An der Küste hier und da etwas Regen, sonst meist trocken. Am Nachmittag wird es zunehmend freundlicher. Im Norden teilweise frischer, an der Küste auch starker bis stürmischer Westwind. Sonst ist er meist schwach und kommt aus West bis Nordwest. In einigen Bergtälern heute Nacht 8 bis 9, an der Küste bis 15 Grad. Am Alpenrand morgen 17, am Rhein und in der Lausitz bis 24 Grad. Am Samstag meist freundlich und überwiegend trocken. Dichte Wolken und gebietsweise Schauer gibt's nur im Nordwesten. Von dort breiten sich am Sonntag zum Teil kräftige Schauer und Gewitter aus. Im Südosten noch längere Zeit freundlich. Am Montag wieder wechselhaft und kühler.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.30 Uhr mit Tom Buro. Darin umstrittenes Recht auf Freiheit, Diskussion über Sicherungsverwahrung und Rekordhitze in Moskau, schwarze Wolken über dem Roten Platz.